Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Mein Name ist Julius Bertram und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Goodcast mit mir und mit meinem Gast Matthias Scheffelmeier. Matthias und ich, wir kennen uns schon ewig. Er war einer der Gäste in der ersten Staffel des Goodcast. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ihr müsst ja ganz genau nachdenken, bestimmt 6, 7 Jahre. Seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Matthias ist inzwischen nicht mehr bei Ashoka, sondern er ist bei Changemaker Exchange. Er ist nicht dort, sondern es ist seine Initiative. Er hat das aufgebaut. Props schon mal dafür. Wirklich geile Sache. Er selber ist echt ein Changemaker. Und wenn es nicht so wäre, dass ich mit Viva Equality und der Butt-Beratung und diesem wunderbaren Podcast schon den geilsten Job der Welt hätte, Mann, ich wäre verdammt neidisch auf ihn, weil er etwas macht, was ich total gerne mache und was ich richtig großartig finde. Er bringt Menschen zusammen. An tollen Orten, in einem tollen Rahmen, sorgt er dafür, dass Menschen sich austauschen und dass aus diesem Austausch heraus dann wieder neue Dinge wachsen. Kurz in Zahlen, über 1000 Changemaker weltweit in 135 unterschiedlichen Ländern mit über 200 Kollaborationen. What a job. Also, Shoutout für Matthias. Guckt es euch an. Changemaker Exchange. Ich liebe es. I love it. Deswegen ist er hier. Wie immer, erzählt vielen Leuten davon. Erzählt vielen Leuten von diesem Goodcast. Erzählt vielen Leuten davon, was wir für tolle Gästinnen im Podcast haben. Das soll es gewesen sein. Er sitzt schon gegenüber von mir. Er ist ganz nervös. Los geht's. Matthias, herzlich willkommen. Das zweite Mal im Goodcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Ich habe eben nachgeguckt, während ich nochmal draußen war und mir meine Notizen geholt habe. Weißt du, wie lange es her ist, dass wir miteinander gesprochen haben?
Es ist eine Weile her.
Es ist noch länger her, als wir beide dachten. Und zwar, ich habe das Originaldatum, ist der 17. Mai 2018 gewesen.
Wow, vor Urzeiten
quasi. 7 Jahre. Mhm. Das bietet mir natürlich eine gute Frage für einen Einstieg. Was ist denn so in den 7 Jahren passiert?
Einiges. In der Welt oder bei mir privat?
Bei dir privat ist bestimmt viel passiert, aber so beruflich, mit einem beruflichen Fokus. Ich weiß, ich habe vor Augen, worüber wir damals geredet haben. Weißt du, was im Übrigen damals der Titel war der Folge?
Nee, aber erinnere mich mal dran, bitte.
Das Team ist der Schlüssel zum Erfolg.
Okay, ja, das würde ich immer noch so unterschreiben.
Okay, was hat sich getan seitdem?
Definitiv. Ja, ich bin seit dem Zeitpunkt bei Ashoka ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht mit einer unter dem Dach von Ashoka schon initiierten Initiative namens Changemaker Exchange. Seit 2020 jetzt Gründer und Geschäftsführer zusammen mit wiederum einem wirklich wundervollen Team zusammen. Eine Organisation, die weltweit vor allem Start-up, Social Entrepreneurs, Aktivistinnen und Changemaker aller Fachbereiche unterstützt. Hab das gegründet und fühle mich da sehr wohl damit.
Changemaker Exchange, warum der Name? Was macht ihr?
Ja, der Name ist im Grunde Programm. Ich weiß, das ist so ein bisschen ein Zungenbrecher. Wenn man es einmal drin hat, dann kann man es sich merken. Und zwar haben wir angefangen, schon vor 12 Jahren, junge Changemaker international auf 5-tägigen Retreats zusammenzubringen. Ganz einfaches Modell. Die Idee war wirklich einfach nur einen Raum zu schaffen für Austausch, für sich miteinander über die Unwägbarkeiten, das Schöne und das Schlechte in Sachen Social Entrepreneurship auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, voneinander zu lernen, so die Grundlage auch zu legen, um vielleicht miteinander zu kollaborieren. Und das hat einfach ist auf so viel Resonanz gestoßen, dass wir das Ganze immer weiter verfolgten und sich das dann zu einer globalen Community weiterentwickelt hat. Und insofern liegt dieser Gedanke von Exchange wirklich im Kern des Ganzen. Uns geht es vor allem darum, so einen neuen Spirit und eine neue Kultur des Miteinander und des Gemeinsams zu etablieren, weil, und das wirst du selber aus deiner eigenen Erfahrung kennen und habe ich bei Ashoka tagtäglich erlebt, man sich ja als Social Entrepreneur gerade so am Anfang der eigenen Laufbahn, aber auch immer wieder zwischendurch sehr einsam fühlt. Ja, UnternehmerInnen und Unternehmer sein kann ein sehr einsames, hartes, auch teilweise trauriges, sehr zehrendes Geschäft sein. Man hat sehr viele Selbstzweifel, man fühlt sich missverstanden, Ressourcen sind sowieso immer knapp, die mentale Gesundheit leidet. Und hier eine Gemeinschaft zu bauen, wo man einfach mal, ja, du selbst sein kann und in einem geschützten, safer Space sich über alles Mögliche austauschen, war uns ein großes Anliegen und stieß, wie gesagt, auf Riesenresonanz. Und seitdem, ja, in 12 Jahren ist da einiges entstanden.
Wie viele Leute habt ihr in den 12 Jahren begleitet? Kannst du sagen?
Ja, kann ich. Wir sind gerade aktuell bei ca. 1500 Gründerinnen und Gründern aus fast 150 Ländern der Welt. Das sind meistens Gruppen von 20 bis 25 Personen. Also wir hatten gut 60, 70 dieser Retreats, von denen ich da gerade erzählt habe, über die Jahre wirklich auf der ganzen Welt, haben uns auch einen Kreis von Menschen aufgebaut sozusagen, die als TrainerInnen ausgebildet wurden für diese Formate. Das heißt, wir können sehr mobil, sehr kurzfristig in Lagos, in Nigeria, in Hiroshima in Japan, in Toronto in Kanada.
Sind das gerade Orte, die du aus dem Gedächtnis abrufst, wo ihr wart?
Ja, da, es waren unter anderem Orte, an denen wir waren mit diesen Retreats, genau. Und sind so sehr schön organisch, aber auch sehr im Gemeinsamen mit anderen gewachsen als Community, als Netzwerk und auch als Organisation. Ja, aber Stand heute wirklich fast globale Abdeckung im Grunde. Wir nehmen auch Mitglieder aus eigentlich allen Ländern der Welt an, die sich auf unsere Programme bewerben. Und dieser Retreat natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ist nur der Auftakt, die gemeinsame Erfahrung, die alle Mitglieder in dieser Gemeinschaft, in dieser Community machen. Und das Ganze wird natürlich dann begleitet mit Needs Assessments und Matchmaking, mit Ressourcen, egal was die Unternehmerinnen so brauchen. Wir versuchen unser Bestes, ihnen Ressourcen zu geben, Kontakte zu knüpfen, Zugang zu schaffen, in rechtlichen Dingen zu unterstützen, teilweise auch finanzielle Unterstützung, die wir bieten. Und so sind wir da, glaube ich, für viele auch ein, ja, fast großes Wort, aber so ein lebenslanger Begleiter geworden in ihrer eigenen Changemaker-Historie.
Familie.
Ja, so ein bisschen, ja. Bin sehr vorsichtig, was dieses Wort betrifft, weiß allerdings klar, was du damit meinst im Sinne von diesem großen Vertrauen und auch ein Ort, wo man immer hinkommen kann. Und das, den Anspruch haben wir schon. Werden wir dem immer gerecht, steht auf einem anderen Blatt, aber der Anspruch ist auf jeden Fall da, dass wir ja ein Ort sind, wo man sich auch verletzlich zeigen kann, wo man auch über die Herausforderungen sprechen kann. Also ganz bewusst auch ein Gegenpol zu dem vielleicht teilweise in der Startup herrschenden Vibe und Spirit von höher, weiter, schneller, Skalierung, the bigger, the better und all das. Dem einfach eine andere Kultur nebenan stellen, sozusagen.
Jetzt sagst du, also zumindest macht das was mit mir, dass du sagst, wir wollen dieser Kultur, dieser Startup-Kultur, der wollen wir was gegenüberstellen. Und das, was ich ganz häufig beobachte, oder eigentlich ist das gar keine Beobachtung, ist mehr so ein Gefühl, ist, dass ich manchmal fühle, um dabei zu bleiben, dass den NGOs und Non-Profits ein bisschen mehr Startup-Vibe manchmal guttun würde.
Ja,
bisschen schneller, ein bisschen mehr, ein bisschen drück mal drauf.
Lustig, dass du das sagst. Ich wollte nämlich gerade nochmal einschränken und spezifizieren, weil ich bin absoluter Riesenfan von Startups, von Unternehmertum, von unternehmerischer Kultur, von der ganzen Szene.
Das hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn du das entkräftet
ja, hättest. Ja, ich glaube, was ich sagen wollte, ist, dass es mir und uns bei Changemaker Exchange um eine Enttabuisierung der Unwägbarkeiten und auch der harten Zeiten und der Schattenseiten des Unternehmertums geht und wollen Räume schaffen, in denen man über diese Aspekte sehr viel offener und mit viel weniger Stigma sprechen kann und daraus auch eine neue Kraft schöpfen, weil jeder von uns, der mal so einen Moment hatte oder in so einem Space sein kann oder so eine Gemeinschaft um sich hat, wird wahrscheinlich bestätigen können, dass allein das drüber sprechen und das sich gegenüber anderen öffnen eine total heilende Wirkung hat und dir auch wieder neue Energie und Motivation und Antrieb gibt und zu sagen, hey, komm jetzt erst recht. Gleichzeitig hast du aber auch recht mit deinem Statement, vielleicht ein Thema für sich im Grunde genommen, dass es vielen Social Entrepreneurs, Changemakern, Aktivisten ja teilweise gut tun würde, da auch ein bisschen mehr im Sinne von Professionalisierung, Skalierung und so weiter zu denken. Na klar, am Ende des Tages geht es um dich als Mensch und dass du thriven kannst sozusagen, aber natürlich auch um die Wirkung, die du schlussendlich mit deiner Initiative, deinem Projekt, deinem Sozialunternehmen erreichen kannst.
Naja, es steckt ja eben auch mit drin. Also wie du sagst, Sozialunternehmen heißt eben auch was unternehmen. Und das eine ist, was gut zu meinen und dann eben auch etwas zu unternehmen in Form von, gemeint als etwas wirklich auch zu machen. Ja, also zu sagen, ich tüftel mal ein bisschen hier und tüftel mal ein bisschen da, das bringt es halt nicht, wenn du Wirkung erzeugen willst, sondern musst du halt ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen.
Absolut. Und deswegen auch, wie gesagt, die Idee, dass alles mit der Einbettung und der Teilhabe in einer Gemeinschaft beginnt, weil wir einfach glauben, dass wenn du diesen Rückhalt hast, alles andere leichter von der Hand geht und dem Ganzen dann aber jetzt, sage ich mal, programmatisch und von unseren Aktivitäten her gesprochen, natürlich auch klassische Elemente von Accelerator-Programmen, Inkubator, Unterstützung in allerlei Bereichen, die du brauchst, um erfolgreichen Unternehmen und eine Initiative zu gründen und wachsen zu lassen, dir eben auch zur Seite stellen.
Hast du ein Beispiel von einem Unternehmen, wo du sagen willst, das ist so ein richtiges Paradebeispiel, das ist richtig gut gelaufen, ohne da jetzt Cherry-Picking zu betreiben, aber vielleicht fällt dir eins ein, wo du sagst, geil, ey, die habe ich da irgendwie vor ein paar Jahren habe ich die kennengelernt, die haben sich einfach so unglaublich gut entwickelt.
Ja, ich habe ein ganz tolles Beispiel, wo dieses Zusammen versus Alleine sehr gut geklappt hat, und zwar Philippe Birker und Ivo Dehn, die beide eine eigene Initiative hatten und sich dann auf einem Changemaker Exchange Summit kennenlernten und zusammen Climate Farmers gegründet haben, eine Initiative, die sich europaweit für die Verbreitung von regenerativer Landwirtschaft einsetzt. Mittlerweile, ich kenne die aktuellen Zahlen gar nicht, aber es müsste sowas um die 25 MitarbeiterInnen sein mit Aktivitäten in ganz Europa. Die haben einfach wirklich ihre Kräfte und ihre Leidenschaft da gebündelt und eine wirkliche, ich würde sagen, Erfolgsgeschichte, was so kleine Anfänge und mittlerweile richtig große Wirkung betrifft in diesem ja sehr, sehr wichtigen Feld der Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft und auch ein totales Zukunftsthema, ja.
Voll spannend. Jetzt hast du gesagt, es sind über 1000 Leute in über 150 Länder, hast du gesagt? Wow. Okay, nochmal vergegenwärtigen. Wie viele Länder gibt es? 193, 198?
Ja, es ist eine ganz gute Abdeckung, ja.
Wow. Was würdest du sagen, sind die, wenn du es global betrachtest, was sind die größten Herausforderungen? Und warte, ich mache es ein bisschen komplizierter. Wir nehmen die finanziellen Herausforderungen, nehmen wir raus, weil das wäre mir einfach zu offensichtlich.
Ja, ja, klar, die gehören natürlich aber auch dazu. Also kann ich dir sogar sehr explizit beantworten, weil wir vor 4 Jahren als Changemaker Exchange eine Tochtergesellschaft sozusagen gegründet haben und eine Initiative ins Leben riefen namens The Possibilists. Nochmal so ein Zungenbrecher. Auch da, wenn man es einmal kann, dann bleibt es für immer. Und zwar haben wir dort die 20 größten Organisationen weltweit, die ähnliche Arbeit wie wir betreiben, an Bord geholt. Dazu zählen dann beispielsweise eben auch Ashoka, One Young World, genau, die Impact Hubs und so weiter, die sich alle gemeinsam dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen für junge Changemaker weltweit zu verbessern. Und das Tool, was wir hierfür benutzen, relativ simpel, aber ziemlich mächtig, ist eine 2-jährlich erscheinende, sehr tiefgehende Studie, die junge Sozialunternehmerinnen weltweit zu allerlei Themen rund um Wirkung, Herausforderungen, Bedürfnissen und so weiter befragt. Und mittels dieser Studie haben wir ein paar schöne Erkenntnisse gewonnen, aber auch einige erschreckende, vielleicht die schöne zuerst.
Danke.
Changemaker sind glückliche Menschen. Wir haben das Ganze gebenchmarkt.
Ich hab's immer gewusst. Deswegen ist im Logo von dem Goodcast auch dieses Lächeln drin.
Ja, so? Genau. Nee, also Changemaking macht glücklich. Kann man zumindest, was die Zielgruppe dieser Umfrage betrifft, es darf auch nicht zu sehr verallgemeinert werden, aber Changemaking macht glücklich. Stelle ich mal so in den Raum. Und zwar haben wir die Frage gestellt von 0 bis 10, how happy is your life? Ja? 10 ist quasi, I live the best possible life, und 0 wäre, oh Gott, alles läuft richtig scheiße. Und ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, es war irgendwas so durchschnittlich eine 7. Und das ist sehr, sehr hoch. Also ich glaube, das liegt so im Vergleich von, wenn du dir die glücklichsten Länder der Welt anguckst, ist das ungefähr Platz 15, was die Happiness von Changemakern betrifft. Also es ist nicht alles schlecht, aber, und jetzt die Schattenseiten, 70% der immerhin 1600 Befragten in dieser Studie haben angegeben, dass sie sich nicht durch ihre Arbeit den Lebensunterhalt finanzieren können. Und wir sprechen hier nicht von Freiwilligen oder Leuten, die so ein bisschen nebenbei engagiert sind, sondern Gründerinnen und Gründern von veritablen Initiativen. Auch wiederum knapp 70% würden sagen, dass sie wahnsinnig viele Verantwortungen gleichzeitig jonglieren. Das hat auch mit diesem finanziellen Aspekt zu tun. Also die müssen Nebenjobs machen, die müssen sich um ganz viele andere Dinge kümmern. Die können sich eigentlich gar nicht so wirklich konzentrieren auf die Skalierung und die Ausarbeitung ihrer Projekte und Initiativen. 50% geben an, dass sie bei sich selbst ein Risiko für komplette Exhaustion und Burnout sehen. Und knapp ein Viertel, also jeder vierte der von uns Befragten, wie gesagt, Vorsicht, nicht repräsentativ, aber es sind eine stattliche Menge von Befragten, jeder vierte sagt, dass er bei sich selber Burnout attestiert. Also auch was die mentale Gesundheit, die Erschöpfungszustände betrifft, it's no joke. Mhm. Also das ist schon sehr im negativen Sinne beeindruckend, wie das Ganze auch auf dein Wohlbefinden umschlägt.
Mich wundert das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das, was du erzählst, ist, ich bin im Kopf so durchgegangen, was ich für Leute kenne, die selber in dem Bereich aktiv sind. Oh, da fallen mir schon die einen oder anderen ein, die immer ganz harschhaft am Burnout vorbei rennen, was ja auch am Ende eine Ressourcenfrage ist. Also du hast ja gesagt, ja, wir haben über das Thema Geld hatten wir jetzt explizit mal einmal ganz kurz ausgeklammert, zumindest war das der Versuch. Aber wenn du mit begrenzten Mitteln probierst, maximal viel Wirkung zu entfalten, dann bleibt es eben irgendwo hängen und meistens sind das dann die eigenen Ressourcen.
Ja, na klar. Und es kommt noch dazu, dass je jünger Frauen und Menschen, die sich selbst als marginalisiert bezeichnen würden, bewusst so formuliert, dass das eine Selbstbeschreibung ist, die wir in dieser Umfrage abfragen, um auch eine breite Diversität an unterschiedlichen Vorstellungen dazu zu bekommen. Bei denen ist das sogar noch höher, also ausgeprägter.
Je jünger, desto ausgeprägter.
Ja, also je jünger die Changemaker, umso ausgeprägter ist der Erschöpfungszustand. Bei Frauen ist die Zahl derer, die von sich selber behaupten würden, sie haben Burnout oder leiden an großer Erschöpfung, ist höher. Also Dinge, die man sich intuitiv vorstellen kann, aber hier einfach nochmal schwarz auf weiß auch festgehalten. Und jetzt mal abseits von wissenschaftlichen Korrelationen, meine Interpretation ist ähnlich wie deine, dass es einfach hier so eine ungute Mischung gibt aus, was ja einerseits was Schönes ist, aber aus total für die Sache brennen und einfach mit absoluter Leidenschaft dabei zu sein und mit allem, was man hat und mit seiner kompletten Identität total aufzugehen in der Lösung von wirklich teilweise richtig schwierigen gesellschaftlichen, ökologischen und sozialen Problemen und der systematisch bedingten Ressourcenknappheit im sozialen und Social Entrepreneurship Sektor. Das ist natürlich eine Mischung, bei der du quasi permanent mit voller Wucht deinen Kopf und dein Herz irgendwie gegen die Wand haut. Und das überrascht natürlich, es macht es nicht besser, aber es überrascht natürlich nicht, dass die Zahlen da recht dramatisch sind.
Ja, führt mich jetzt irgendwie zu der Erkenntnis, dass ich meinen Kindern vielleicht doch nicht empfehlen sollte, was im sozialen Bereich zu machen.
Ja, wie gesagt.
Also je jünger, desto belasteter sie werden. War nur ein Spaß. Also ich finde das ja generell gut, aber es ist schon erschreckend, wenn du das jetzt noch einmal so darlegst, weil eigentlich kann man es ja dann niemandem empfehlen, das zu machen, weißt du? Also was nützt dir, glücklich zu sein, wenn du dabei einfach total ausbrennst?
Absolut. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich sagen, weiterhin empfehlen. Es bleibt uns auch nicht wirklich was anderes übrig. Ja, wir brauchen die Menschen, die vorangehen und Probleme lösen und das mit sehr viel Leidenschaft tun, aber einfach realistisch sein, was auch die Schattenseiten betrifft, wiederum dieses Thema Enttabuisierung, offener damit umgehen, sich selber auch weniger Stress zu machen, sich ein Support-System zu schaffen, um das einfach so ein bisschen auch auszubalancieren.
Jetzt hast du ja einen ganz guten internationalen Vergleich. Würdest du sagen, dass wir in Deutschland genug tun, um diese Probleme abzufangen?
Also ich sehe positive Entwicklungen insofern, als dass das Thema mentale Gesundheit, Burnout, Wellbeing, das ist immer noch nicht da, wo ich mir das wünschen würde, im Sinne von der absoluten Offenheit, mit der darüber gesprochen wird. Aber es ist, würde mich dein Eindruck interessieren, aber es ist in meinem Eindruck schon so, dass es da eine viel größere Offenheit gibt, da auch drüber zu sprechen und das auch zu thematisieren. Und ich sehe auch immer mehr Förderer, Stiftungen, Unternehmen, die Social Entrepreneurs supporten, die das auf dem Schirm haben und in ihre Aktivitäten auch ja, Wellbeing-Aktivitäten mit einbauen, Thema Mindfulness, Thema Burnout-Prävention, mentale Gesundheit. Wie gesagt, auch da Raum für Verbesserung, aber ich sehe zumindest einen positiven Trend im Vergleich zu, sagen wir mal, 10 Jahren, wo das wirklich eigentlich noch gar kein Thema war. Da hat man da eher so ein bisschen mit Mitleid auf die geguckt, die irgendwie am Kämpfen waren, aber so wirklich mit demselben Vokabular und ähnlichen Einsichten darüber offen sprechen, da hat uns auch ein bisschen ja die gemeinsame Sprache und das gemeinsame Level irgendwie gefehlt.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Ja, ich würde deine Beobachtung teilen, was diese Blase angeht, in der wir unterwegs sind. Da würde ich es total unterschreiben. Und gleichzeitig, das schlagen irgendwie, es ist spannend, ich habe vorhin nicht drüber nachgedacht, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Gleichzeitig denke ich, wir sind ja eh von außen betrachtet für viele schon so ein linksgrün versiffter Weltverbesserungsbereich, die jetzt auch noch um die Ecke kommen, weil sie Burnout kriegen, weil sie ein paar Rollstuhlfahrerinnen von links nach rechts schieben, weißt du? So, und das ist, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, für uns, indem wir darüber reden und auch indem es mehr Initiativen gibt wie euch, ja, ist das besser geworden? Für uns in der Außenbetrachtung unter Umständen vielleicht gar nicht. Mit dem Blick auf uns. Das ist so von oben nach unten. Aber es kann auch sein, dass ich da total verkehrt drüber nachdenke.
Ja, da fehlen mir jetzt ehrlich gesagt die Zahlen, möchte ich auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass...
Ich auch nicht, aber es ist schon zu spät.
Aber ich glaube ja auch, dass in der Gesamtgesellschaft das Thema mentale Gesundheit, Burnout, aufeinander aufpassen, was das betrifft, vielleicht bin ich da jetzt auch zu idealistisch und optimistisch, aber auch da sehe ich ja zumindest ein positiven Trend, dass man damit offener umgeht und ich glaube, dann ist das einfach ja akzeptierter und ich würde da übrigens in keinster Weise sagen, dass da Social Entrepreneurs so ein Sonderfall sind, wenn du in Bereiche wie die Pflegeberufe oder das Gesundheitssystem oder andere guckst, da sind die Zahlen genauso, wenn nicht im Zweifel sogar noch einen Ticken höher.
Ja, aber erlebst du das nicht? Ich habe das schon ab und zu, dass wir von der Seite belächelt werden für das, was wir tun. So, das ist doch keine Arbeit.
Ja, absolut, na klar.
Weißt du, wenn ich dann noch um die Ecke komme und sage, ja, aber es belastet mich total. Ja. Das meine ich, dass da einfach zwei ungünstige Dinge zusammenkommen. Aber fair enough, dass sich da was ändert, da bin ich total bei dir. Ey, zum Glück. Ja, wir hatten das ja im Vorgespräch, es gibt einfach super belastende Situationen und da ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen in Austausch kommen, mega wichtig.
Ja, und auch das, was du ja gerade gesagt hast, dass wieder zurück zu diesem Gründungsgedanken eigentlich auch da vor 12 Jahren mit Changemaker Exchange eben dieses auch sich missverstanden fühlen, wie du sagst, vielleicht auch so ein bisschen belächelt werden. Und da ist ja Deutschland in dem Sinne vielleicht sogar noch ein Ort, wo das eher akzeptiert ist, wenn wir zum Beispiel in den asiatischen Raum gucken. Wir kriegen da immer wieder die Geschichten und Anekdoten mit von jungen Gründerinnen, wo das ja sogar noch mehr präsent ist, dass vielleicht die Eltern sagen, wieso nicht Anwalt, Ingenieur, Arzt oder Sonstiges, was soll das Social Entrepreneurship oder Changemaker sein? Das heißt, da haben wir vielleicht sogar noch im internationalen Vergleich relativ gute Startbedingungen, was das betrifft. Aber es ist einfach die Realität, dass wenn man sich auf diesen Weg macht, was zu gründen und eine Initiative aufzubauen und sich dem auch so ein bisschen zu verschreiben und es zu seiner Berufung zu machen, dass da mannigfaltige Herausforderungen auf einen zukommen und man halt oft nicht den Raum hat, zu merken, ich bin damit nicht alleine. Es gibt auch andere, der Austausch darüber tut mir gut, ich kann da irgendwie objektiver damit umgehen, ich kann es mir auch mal von der Brust und vom Herzen reden, fällt so eine Last von den Schultern ab und wie vorhin schon erwähnte, kannst du dann, glaube ich, mit neuer Energie und Motivation auch weitermachen.
Wie wählt ihr die Leute aus?
Wir haben einen relativ klassischen Prozess, bei dem wir über das Jahr hinweg mehrmals sogenannte Calls for Applications publizieren über Social Media und Word of Mouth und auf der Webseite in unseren Newslettern über unsere Partner, wo wir eben diese Programme und diese Retreats promoten. Und dann bewirbt man sich mit Angaben zu Personen, zu der Initiative, die man durchführt, zu der Wirkung. Relativ einfach, um auch da nicht durch den Bewerbungsprozess für noch mehr Stress zu sorgen. Auch das ist immer ein feiner Grad.
Wie so eine Antragstellung bei einem großen Förderer.
Genau, und dann geht das so seine relativ klassischen Filter durch, inklusive auch Interviews mit existierenden Mitgliedern, um da auch nochmal ein Feedback zu kriegen von anderen jungen Sozialunternehmerinnen, damit das nicht so eine zentralistische Entscheidung jetzt von unserem Team ist. Und am Ende wählen wir dann eben meistens Gruppen von 20 bis 25 Personen aus, die dann in so Kohorten, nennen wir das, in das Programm aufgenommen werden. Die anderen, die leider nicht teilnehmen können, da versuchen wir unser Bestes, auch da Angebote zu schaffen. Wir haben vor 3 Jahren gemeinsam mit dem Possibilists Konsortium, vorhin beschrieben, diese weltweit agierenden Youth Social Innovation Organisationen, haben wir das Possibilist Directory ins Leben gerufen, was eine frei zugängliche Bibliothek von Angeboten in allerlei Bereichen rund um Impact Investing, Coworking Spaces, Mentorship-Programme, Coaching, Rechtsberatung für Social Entrepreneurs beinhaltet, wo du draufgehen kannst und filtern nach Land, Bedarf und Angebote kriegen kannst von Organisationen, die dir unterstützen. Also auch die, die quasi vielleicht jetzt nicht in unser Programm aufgenommen werden können, haben auch darüber hoffentlich dann trotzdem die Möglichkeit, woanders Unterstützung zu finden.
Damit ich mich bewerben kann, wann startet die nächste Bewerbungsphase?
Dies ist immer durchlaufen, kommt auch ein bisschen auf die Partner und unsere eigene Finanzierung an. Gerade sind die Durchläufe jetzt beendet, aber die nächsten kommen bestimmt.
Ja, bewerbe ich mich. Finde ich gut. Schließt nämlich für mich eine Lücke.
Ja, sehr gerne.
Ich bin, das wirst du sicherlich kennen, das Responsible Leadership Netzwerk der BMW Stiftung.
Ja.
Und das waren immer sehr schöne, die genau das erfüllt haben, was du beschreibst. Und die machen es aber leider nicht mehr.
Ja, ist ähnlich. Das stimmt, ja.
Ja, aber machen sie halt nicht mehr. Schade. Wie schafft man am Ende... Das finde ich ist eine total spannende Frage und die ist jetzt, habt ihr jetzt mehrfach im Kopf gehabt. Wie schafft man einen Raum, in dem sich Menschen austauschen? Was ist das Geheimnis?
Also für mich beginnt immer alles damit, schon von dem Moment der Einladung an darüber sehr bewusst nachzudenken, wie du eine Atmosphäre schaffen kannst, die Menschen das Gefühl gibt, sie sind so willkommen, wie sie sind. Das ist allein schon in der Wortwahl, das mögen manche jetzt vielleicht komisch finden, aber so in dem Vibe, die erste E-Mail aussendet, die du erhältst als Mitglied in diesem Netzwerk. Und dann, wenn du zu den Retreats kommst, einfach auf Menschen triffst, die wirkliches, authentisches Interesse daran haben, dir einen sicheren, schönen, angenehmen Raum zur Verfügung zu stellen, der dich willkommen heißt, der schön hergerichtet ist, der auch eine gewisse Wertschätzung ausdrückt, wo ein Strauß Blumen auf dem Tisch steht, wo die Dinge, die man so braucht, einfach geregelt sind, wo es wenig Ecken und Kanten gibt, sondern du dich einfach vom ersten Moment an wirklich wohlfühlst. Und dann liegt uns sehr, sehr viel daran, vom ersten Moment an für sehr persönlichen Austausch zu sorgen. Also ich glaube, jeder Prozess der Veränderung mit Gruppen beginnt eigentlich damit, dass Menschen erstmal Vertrauen aufbauen müssen untereinander. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung, ein ganz toller Weg, um das zu schaffen, ist es, mit den richtigen Fragen Menschen dazu zu bringen oder sie einzuladen, dazu Persönliches von sich zu teilen. Wieso machst du, was du machst? Wo kommst du her? Nicht im geografischen Sinne, sondern was ist so ein bisschen deine Reise? Mhm. Wir machen ganz tolle Übungen, so River of Life nennt sich eine, bei der wir wirklich die Menschen auch einladen, aufzuzeichnen. Das kann eine Geschichte sein, das kann ein Bild sein, das kann in deinem Kopf sein, was so der Lebensweg war bisher und den miteinander zu teilen. Und der erste Tag ist wirklich total, zielt total darauf ab, einfach nur für Austausch zu sorgen. Und das führt zu so einer ganz besonderen, schwierig zu beschreibenden Magie der Gemeinsamkeit. Ja, okay. Und dann kannst du richtig auch ins Arbeiten gehen. Im Sinne von, okay, zweiter, dritter Tag, was haben die Leute eigentlich, was bringen die mit? Was kannst du, was kann ich? Welches Wissen habe ich vielleicht auf meiner Reise als Social Entrepreneur mir schon erarbeitet? Wie kann ich das jetzt mit dir teilen? Und wie können wir voneinander lernen? Und so kommt man vom Vertrauen zum Erfahrungsaustausch und dann ultimativ auch früher oder später zu der Frage, können wir zusammen was machen? Können wir Kräfte bündeln? Wieso hampeln wir alle so alleine hier rum? Macht doch viel mehr Sinn, wenn wir uns zusammentun, gemeinsame Initiativen ins Leben rufen, das, was du im einen Land machst, vielleicht in Mainz übertragen oder meine Idee schließt ja genau an dem Punkt eigentlich an, wo deine vielleicht aufhört oder andersrum. Aber alles beginnt mit einem herzlichen Willkommen.
Placemaking.
Ja.
Ich kann das, das macht was mit mir, weil ich das ein paar Mal erlebt habe, dass Leute das sehr, sehr gut machen, dass sie ein gutes Händchen dafür haben, Orte zu schaffen, an denen Menschen sich willkommen fühlen und sich auch zu öffnen. Eine Frage, die im Raum steht, ist...
Ja, wir würden sogar, entschuldige für die Unterbrechung, aber wir würden sogar so weit gehen zu sagen, es gibt so diesen geflügelten Satz bei uns im Team, Facilitation is the software for collaborative change. Also die Kunst des Gut, eine Gruppe zu facilitieren und durch so gemeinsame Prozesse zu begleiten, ist im Grunde genommen so der Klebstoff und die Zutaten dafür, um wirklich ernsthaft dieses Versprechen einzulösen von Kollaboration, Collective Impact, all diese großen Dinge, von denen wir immer sprechen im Sektor, gemeinsam wirken, gemeinsam machen. In der Realität ist es halt einfach verdammt schwierig. Ja, die Ressourcen fehlen, das Vertrauen fehlt, das Interesse daran fehlt tatsächlich auch so ein bisschen teilweise. Und in unserer Erfahrung, wenn du Orte schaffst, die gut moderiert und gut facilitiert sind, hast du eigentlich die größten Chancen, dieses Versprechen dann auch tatsächlich einzulösen. Weil dann die Leute plötzlich tatsächlich Bock haben, im Austausch zu bleiben, weiterzumachen, Gemeinsamkeiten erkennen. Also es ist wie so Synapsen, die du eigentlich schaffst, die dann weiter feuern, auch wenn der Summit schon längst vorbei ist oder was auch immer der Event ist, den du da hostest. Es muss ja kein fünftägiger Retreat sein. Aber so dieses, lass uns doch mal kollaborieren oder wir müssten viel mehr zusammenarbeiten. Ja, also das passiert ja nicht einfach von alleine.
Nein. Nein, das ist, ich glaube, dass es eine Form des guten Gastgebens ist. Und die große Frage ist, was unterscheidet eine gute von einer schlechten Gastgeberin? Das finde ich. Und woher kommt es, dass manche Leute das so extrem gut können und so ein gutes Gefühl dafür haben?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen ein Talent. allerdings auch etwas, was man lernen kann. Also es gibt schon Methoden und Modelle und Wissen, dass man sich auch aneignen kann.
Okay, warte, dann frage ich jetzt ganz explizit nach. Was ist dein bester Tipp, damit man jemanden so richtig gut willkommen heißt?
Also ich würde, wie gesagt, wiederum darauf verweisen, dass alles damit beginnt, dass der Raum, in den du einlädst, das kann sogar ein virtueller Raum sein, dass der einen von Beginn an wertschätzt und willkommen heißt. Mhm. Wir beginnen beispielsweise jeden unserer Online-Meetings, die ein bisschen länger sind als so einfach nur eine halbe Stunde quatschen und Meeting, mit ein bisschen Musik, mit einem Willkommen heißen, mit einem ändert bitte alle eure Namen so, wie ihr angesprochen werden wollt. Hallo zusammen, ich spreche jeden, auch wenn es 30 Leute sind, sage ich Hallo Martin, hallo Sarah, hallo XYZ, wie geht's euch? Erzählt ein bisschen, lasst uns kurz einen Check-in machen. Und dadurch, selbst im virtuellen Raum, hast du halt sofort eine ganz andere Atmosphäre von, ich bin hier willkommen, ich werde angesprochen, ich werde eingebunden, meine Meinung zählt was. Und selbes gilt auch für den physischen Raum.
Warum ist dir das so wichtig? Also man merkt richtig, dass je länger wir drüber reden, desto mehr sehe ich und höre, wie du dafür brennst. Warum ist dir das wichtig?
Das ist im Grunde genommen das Grundthema, das ist immer ein bisschen schwer zu kommunizieren als Einstiegsbotschaft sozusagen. Aber im Kern unserer Arbeit bei Changemaker Exchange geht es darum, Menschen miteinander in eine Verbindung zu bringen, weil wir dran glauben, dass wir so eine größere Chance auf Wirkung haben am Ende.
Warte ganz kurz. Ich will da trotzdem dazwischen grätschen, weil ich verstehe, was du meinst. Und meine Frage war, warum ist es dir wichtig? Also warum ist das in dir so drinne, so wie du das eben erzählt hast? Jeden Einzelnen begrüße ich, frage jeden Einzelnen danach, wie es ihm geht. Jede einzelne Person ist für mich wichtig. Ich will ein guter Gastgeber sein. Warum ist es dir so wichtig?
Also ich glaube, es beginnt alles damit, dass ich erwarte das nicht. Und wenn es nicht passiert, dann bin ich auch nicht enttäuscht. Aber wünschen tue ich es auch für mich selbst. Ich möchte auch willkommen sein und mich willkommen fühlen. Ich glaube, es führt auch dazu, dass man sich selbst wohler fühlt in dem Raum, in dem man eine gewisse Verbindung zu den anderen spürt. Es macht einfach auch mehr Spaß. Es ist auch was sehr, in Anführungsstrichen, Befriedigendes, so das Gefühl zu bekommen, ein guter Gastgeber zu sein. Ich glaube, deshalb gibt es wahrscheinlich so viele Menschen, die trotz der Unwägbarkeiten und der Härte dieser Arbeit in der Gastronomie beispielsweise arbeiten. Ja, das ist auch so Thema Gast geben. Es ist einfach auch ein wahnsinnig erfüllendes Tun, wenn du das Gefühl hast, du schaffst gerade für die Menschen, die da anwesend sind, ja, einen schönen Moment, der ihnen irgendwie Freude bringt und der dazu führt, dass sie sich öffnen können und dass sie sich gut fühlen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich einfach jetzt so viele Jahre schon sehe, was für ein hartes Geschäft es auch einfach ist und vielleicht auch so einen Moment des Durchatmens irgendwie schaffen möchte. So, okay, ist vielleicht doch nicht alles so schlimm und vielleicht doch nicht alles so hart. Vielleicht mache ich doch noch mal ein bisschen weiter oder schöpfe da noch mal irgendwie neue Kraft. Oder ja, es gibt mir einfach eine große Erfüllung und Befriedigung auch. Ja.
Hast du ein Schlüsselerlebnis, wo mal jemand ein richtig guter Gastgeber oder Gastgeberin für dich war?
Ja, lustigerweise habe ich eins von letzten Wochenende. Meine Mama hatte 70. und die ist eine sehr tolle Gastgeberin. Und da habe ich mich sehr, sehr willkommen gefühlt. Es war ein wahnsinnig schöner Abend mit ihren Freundinnen und Freunden in Krumbach, einem Ort zwischen Ulm und Augsburg in Bayern, wo ich aufgewachsen bin. Und das war sehr herzlich, authentisch, überhaupt nicht verstellt. Und einfach so ein Raum voller Zutrauen und Herzlichkeit und Liebe und war ein wirklich toller Geburtstag. Also das ist so das Frischeste.
Finde ich voll spannend.
Hosting-Erlebnis.
Das finde ich richtig spannend, ja. Weil ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, ob ich es irgendwie in die Richtung schiebe und nachfrage. Aber ist das was, was dich aus deiner Kindheit, was du aus deiner Kindheit mitgenommen hast, dass deine Eltern gute Gastgeber oder Gastgeberinnen waren?
Thema Social Entrepreneurship ist das ja jetzt nicht mehr.
Wirklich, nee, ist aber. Es nicht, aber mich interessiert, pass auf, mich, ich frage deswegen, aus folgendem Grund frage ich. Also, du schaffst ein Umfeld für Menschen, ja, wo sie sich wertgeschätzt fühlen. Und es treibt dich total an, dass du ein guter Gastgeber bist, dass du auch anderen Leuten mitgibst. Wir müssen einen Raum für diese Menschen schaffen. Und jetzt könnte das ja was total x-beliebiges sein. Es könnte irgendwas sein, was du einfach machst, weil du es halt machst. Aber die Frage ist ja, deswegen habe ich jetzt zweimal nachgefragt, warum machst du das? Und ich finde, dass die Antworten darin, manchmal kommen die Menschen dann zu so einer Antwort wie, ich will dir das nicht im Mund legen, aber ich finde es total spannend, warum machst du das? Du könntest ja auch was anderes machen. Was treibt dich dahin, genau das zu tun?
Ja, also definitiv ist es so, dass ich einfach, und auch das ist, glaube ich, was wahrscheinlich einige sagen würden, aber ich mich einfach wahnsinnig privilegiert fühle in dem, was mir mitgegeben wurde und das Umfeld, in dem ich aufwachsen durfte, und die Chancen, die mir gegeben wurden, wirklich von Tag 1, also einfach nur Privilegien überall um mich herum, auch beruflicher Natur, ja, die Verbindungen, die für mich gelegt wurden, oder das Funding, was ermöglicht wurde, dadurch, dass irgendwie mein Name fiel oder dass ich irgendwo eingeladen wurde oder dass ich irgendein Ticket auf die oder eine andere Konferenz bekam oder dass irgendjemand ein gutes Wort für mich eingelegt hat. Also beginnend mit, wie du gesagt hast, im Elternhaus und der Kindheit, aber wie ein roter Faden, der sich da durchzieht, und das auch so ein bisschen weiterzugeben und das auch zu teilen und mein Bestes irgendwie zu tun, um das auch so ein bisschen anderen zu ermöglichen, mit auch bei mir begrenzten Möglichkeiten natürlich und nicht immer so, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, aber ist mir schon ein großes Anliegen, ja.
Das ist voll toll, weil stell dir wirklich vor, es wäre so, dass alle für sich erkennen würden, wie privilegiert sie eigentlich aufgewachsen sind und dementsprechend wie wichtig es dann auch wäre, etwas an andere Menschen weiterzugeben. Das würde ja tatsächlich was verändern. Es ist offen in den Raum geschmissen, aber es wäre total großartig, wenn das für alle so irgendwie zustande kommen würde.
Musst du eine Initiative gründen, die sich dafür einsetzt?
Noch eine. Du hast so viele, ich habe noch zwei Fragen an dich. Du hast so viele Menschen gesehen, die sich in ganz unterschiedlichen Situationen wiedergefunden haben, unterschiedliche Herausforderungen hatten. Was würdest du sagen, ist der beste Tipp, den du Menschen geben kannst, die sich auf den Weg machen, in diesem großen Bereich Social Entrepreneurship, Non-Profits, NGOs unterwegs zu sein?
Okay, also es gibt einen, und es mag sich jetzt erstmal hart anhören. Ich möchte das bewusst nicht als Kritik verstanden wissen, weil es sehr aufgrund von systemischer Ungerechtigkeit so ist und Ressourcenknappheit. Aber mein wirklich nach all diesen Jahren größter Tipp ist es, get your shit in order. Was Buchhaltung, Rechtliches, deine Organisation, dein Team, deine Daten, dein Wissen, deine Abläufe, deine Prozesse, deine Dokumentation, all die Basics, die einmal top durchzudeklinieren und richtig gut hinzubekommen, ist schon mehr als die halbe Miete. Und ich weiß, wie gesagt, deswegen der Einwand am Anfang, das ist nicht immer ganz einfach. Wo kriege ich diese Hilfe her? Das kostet ja auch was, eine rechtliche Beratung oder eine gute Buchhaltung und all diese Dinge, das fällt ja nicht vom Himmel. Aber nehmt euch die Zeit, euch wirklich damit zu beschäftigen, investiert da auch in euer eigenes Wissen, macht die zweite, dritte und vierte Fortbildung, wenn es sein muss. Hört euch um, stellt Fragen, sucht euch dieses Wissen, weil ich einfach so viele wahnsinnig tolle Initiativen daran entweder scheitern sehe oder die Gründerinnen hinter den Initiativen dem Burnout immer näher kommen sehe. Einfach nur aufgrund von, das Haus ist irgendwie nicht aufgeräumt. Ja. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, man kommt mit dem Pappkarton zum Big Wave Surfing. Ja, das wird früher oder später schiefgehen. Und die Initiativen, die ich erlebe und sehe, Und also ich fühle schon wieder, ich muss diesen Einwand machen, aber ich glaube, es kam ja jetzt an, dass ich es nicht als individuelle Kritik verstanden haben möchte. Aber es ist einfach so, dass die Initiativen, aus welchen Gründen auch immer, auch da spielt ja die Frage von Privileg und Ressourcenzugang eine sehr, sehr große Rolle. Aber die, die das wirklich von Anfang an top aufgleisen, die können am Ende auch mehr Wirkung erreichen, schneller skalieren, das Team fühlt sich wohler, die Partner bleiben länger am Ball, die Außenwahrnehmung ist eine positivere. Das spielt in so viele Dinge rein. Get the basics, cover the basics.
Unterschreibe ich sofort. Ja. Ich weiß exakt, was du meinst. Der administrative Aufwand wird auch systematisch unterschätzt. Das ist auch wirklich so. Gerade was das Thema, du hast ja gesagt, Buchhaltung, Jahresabschluss.
Ja, und ich würde auch dafür werben, auch bei mir hat das gedauert. Ich war wirklich klassischer Fall von kein Bock, das ist ja mega nervig, die scheiß Zahlen und dies und das und keine Lust da drauf und ach, irgendwie so ein nötiges Übel. Aber das Schöne ist, wenn man es irgendwie mal richtig aufstellt und einmal gut hinbekommt und dann auch auf so einem bestimmten Level ist, dann macht es auch richtig Spaß. Also ich habe täglich mit unserer CFO, mit unserer Finanzverantwortlichen die tollsten Gespräche darüber, wie organisieren wir unsere wirklich so Themen wie Kostenstellen und die unterschiedlichen Sphären von ideell, gemeinnützig, was ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb versus Vermögensverwaltung. Schon
ein bisschen nerdy,
so. Ja, nerdy, aber es ist einfach, wenn du damit jonglieren kannst, dann hast du auch plötzlich viel mehr Möglichkeiten und viel kreativere Ideen auch für die Art von Projekten und Partnerschaften, die du durchführen kannst. Du wirkst professioneller auf die externen Stakeholder, mit denen du zusammenarbeitest. Also ich plädiere auch dafür, das Ganze nicht zu sehen als so ein notwendiges Übel, sondern es ist auch wirklich ein Instrument, um so das Potenzial, was in dir, deinem Team und der Organisation steckt, so wirklich entfalten zu können.
Jetzt schiebe ich doch noch eine Frage dazwischen, welche ich mir die vorhin aufgeschrieben habe und ich will sie unbedingt stellen. Auf dieser Glücksskala von 0 bis 10, wo würdest du dich selber verorten?
Ja, ich bin, glaube ich, eine solide 9, würde ich sagen.
Wow, okay. Das nehme ich so hin. Letzte Frage, mit welchem Song willst du diesen Podcast beenden?
Irgendwas von Kendrick Lamar, vielleicht Humble.
Okay, nehmen wir. Ja. Matthias, danke für das Gespräch.
Super, vielen Dank.
Just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down, me humble. Sit down. Who that thinking that he frontin' on me, man? Get the off my stage, I'm the Sandman. Get the off my, ay, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch in polo sock. Hey, this is way too crazy, hey, you do not amaze me, hey. I blew cool from AC, hey, Obama just paged me, hey. I don't fabricate it, hey, most of y'all be faking, hey. I stay modest about it, hey, she elaborated, hey. This that Grey Poupon, that AV on that TED Talk, hey. Watch my soul speak, you let the meds talk, ay. If I kill an it won't be the alcohol, ay. I'm the realest after all. Tell 'em be humble, hold up, sit down, hold up, be humble.
Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.